herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen in unserem kleinen blauen Übergangsstudio. Unser großes Studio wird umgebaut. Deswegen, bald sieht alles wieder so aus wie früher, sogar noch schöner. Nun zu ihr. Seit sie mit 24 Jahren in einem Eiscafé in Rom als Model entdeckt wurde, ist sie auf Erfolgskurs. Ihr strahlendes Lächeln, ihre Lebensfreude und ihr Selbstbewusstsein haben sie zum Vorbild für Millionen Frauen gemacht. Ihre Botschaft steht zu euch und eurem Körper mit seiner Unperfektheit, seinen Kurven und auch seinen Dellen. Ihr seid schön, so wie ihr seid. Mittlerweile hat sie eine eigene Modelinie und ist auch als Autorin und als Moderatorin von The Taste sehr erfolgreich. Angelina Kirsch zu Gast auf dem roten Sofa. Herzlich willkommen.
Wow, danke. Jetzt bin ich gleich so rot wie euer Sofa.
Ich bin tatsächlich noch so ein bisschen außer Atem von diesem Hula-Hoop.
Ja?
Ja, ich bin das ja nicht gewohnt.
Ja. Das ist es wahrscheinlich. Aber ich liebe das. Das macht total Spaß. Ja, kann ja. Ich nebenbei schön ein bisschen Fernsehen gucken, kann dir zugucken hier beim roten Sofa.
Ja, und machen ein bisschen Workout. Man muss daran glauben und man muss es einfach ein bisschen häufiger machen, glaube ich.
Und du musst es fühlen. Das ist ja bei vielen Sportarten so. Du musst es fühlen. Wenn du es nicht fühlst, ist es doof.
Gut, ich gebe mir Mühe.
Also vorhin hast du das so gut gemacht. Es gibt keine Ausreden, Bettina.
Das stimmt.
Du hast das wirklich gut gemacht vorhin in der Probe.
So, es gibt Neuigkeiten. Ich weiß nicht, ob es alle wissen, deine Fans wahrscheinlich, aber du bist ja verlobt.
Ja.
Wie wurde das inszeniert? Hast du einen tollen Antrag bekommen von deinem Verlobten?
Ich habe sowas von einen tollen Antrag bekommen. Also ich habe damit nicht gerechnet. Das war im Dezember und einfach so mitten in der Woche, einen Tag, da hat er gesagt, so, für den Tag nimmst du dir nichts vor. Wir haben den Kater zu meiner Mutter gebracht, weil er meinte, wir sind den ganzen Tag weg. Und ich dachte, naja, vielleicht fahren wir zum Weihnachtsmarkt oder so. Es war die Vorweihnachtszeit. Und dann sind wir ins Planetarium gefahren. Und da hatten wir damals eins unserer ersten Dates. Und dann dachte ich, oh, wie nett, ja, hier waren wir ja lange nicht mehr. Und dann ging das Programm los und ich habe mich erst gewundert, weil wir waren allein. Und dann hieß es aber, das ist eine Testvorführung, bevor die ein neues Programm launchen, dass sie es erstmal ein paar Leuten zeigen. Dachte ich, ach so, und habe das natürlich auch geglaubt. Ja, und dann haben wir uns die Vorstellung angeguckt und dann fingen schon ziemlich schnell an, meine Tränen zu kullern, weil das tatsächlich die Vorführung war, die wir damals bei unserem ersten Date gesehen haben. Und ich dachte, oh, dann haben sie die bestimmt jetzt neu aufgelegt und jetzt gucken wir die, wie romantisch, wie süß. Ja, und plötzlich wurden die Sterne zu Herzen. Und dann kamen in dieser ganzen Kuppel Bilder und Videos von uns und unser Song. Und dann, ja, hat er gesagt, kannst du mal aufstehen? Und ich habe das überhaupt nicht geschnallt. Ich war so, oh, ich war so am Weinen und noch so berührt. Und ja, und dann irgendwann sagt er, jetzt steh doch mal auf. Und dann hat er sich hingekniet und ja. Dann,
oh, ist das schön.
Es war wirklich richtig schön, ja.
Super romantisch. Mhm. Und gibt es denn jetzt schon konkrete Planungen, Hochzeit, wo, wie, was für ein Kleid und so?
Also dadurch, dass ich ja jetzt gerade von meinem großen Dreh wieder zurück bin, haben wir noch nicht so richtig viel planen können. Aber der Wunsch ist auf jeden Fall, dass wir das dieses Jahr noch machen. Und ich habe natürlich auch schon Vorstellungen. Ich weiß auch schon, klar, durch meinen Job habe ich schon viele tolle Kleider angehabt. Ich weiß natürlich, was mir steht. Deswegen glaube ich, wird das jetzt nicht so ein großes Thema werden, das Kleid zu finden. Aber ja, alles andere ringsherum ist natürlich total aufregend. Und wir sind mittendrin in der Planung.
Model, Moderatorin, Unternehmerin. Sie hat viele Fähigkeiten. Angelina Kirsch, Sarah Marco stellt sie vor.
Von wegen 90, 60, 90. Model Angelina Kirsch hat viel mehr zu bieten, nämlich Kurven.
Man ist ja nicht automatisch schön, nur weil man Größe 34 oder 36 trägt.
Genau dafür ist sie das schönste Beispiel. Deutschlands erfolgreichstes Curvy-Model. Aufgewachsen in Neumünster verändert ein Eis in Rom ihr Leben. Ein Modelagent will sie sofort unter Vertrag nehmen.
Meine spontane Antwort war danke, aber nein, ich möchte es nicht. Weil ich gedacht habe, er will, dass ich abnehme.
Doch es kommt anders. Gerade wegen ihrer Rundungen macht sie Karriere. Ist außerdem erfolgreich als Moderatorin und Unternehmerin. Angelina Kirsch hat eine Botschaft. Liebe dich so, wie du bist. Das gilt auch, als sie 2023 plötzlich mit einer Gesichtslähmung aufwacht. Mit viel Mut, Body Positivity und Hochzeitsplänen auf dem roten Sofa. Angelina Kirsch.
Genau. Angelina, du bist ja eigentlich eine Trendsetterin, oder? Also bevor du Curvy Model wurdest und auch bekannt wurdest, hatte ich diesen Begriff selten gehört.
Ich hatte den ehrlicherweise vorher auch noch nicht gehört, bevor ich angesprochen wurde. Es gab aber natürlich auch vor mir schon Curvy Models, die auch gut gearbeitet haben. Aber das war tatsächlich mehr so eine Geschichte, wo die Models hauptsächlich so aus dem Ausland gebucht wurden. Also hier in Deutschland kam das dann erst auf.
Ja, und mittlerweile ist es ja so, dass Frauen mit Kurven und die nicht gerade Größe 36 haben, sogar begehrt sind und auch Vorbilder sind für viele. Wie ging denn das damals nach Rom eigentlich weiter? Du hattest ja keine Modelerfahrung. Bist du da so ins kalte Wasser geworfen worden und es klappte sofort?
Ja, also ich weiß noch, mein allererster Job, also als erstes gab es mal so ein kleines Setcard-Fotoshooting, wo dann eben Bilder gemacht wurden, dass die Kunden schon mal ein bisschen was gucken können. Wie sieht die aus auf dem Foto? Ist die fotogen oder wie auch immer? Und dann war mein erster Job damals, weiß ich noch, für einen Discounter für Jogginghosen. Und da kam ich dann ins Set und dann haben die gesagt, so, das sind die Hosen, jetzt zieh mal an. Und dann habe ich die angezogen und dann, ja, und jetzt lass die Hose leben. Ne? Und dann musste ich da so ein paar Posen machen. Und ich zum Glück, ich habe als Kind viel getanzt. Ich habe Ballett gemacht, viele, viele Jahre. Und das hat mir so ein bisschen geholfen. Ich habe gedacht, so, wie war denn das? Wie sehen denn die Beine jetzt schön aus? So, und wie sehen die lebendig aus? Und ja, dann bin ich so ins kalte Wasser geworfen worden.
Du hattest aber auch gleich, das erinnere ich noch, so was Selbstverständliches.
Ja.
Auch wenn du Bademode vorgeführt hast. Also du hattest, man hat gleich dir angemerkt, du hast ein entspanntes Verhältnis zu deinem Körper.
Ja, und das habe ich auch immer noch. Und ich bin meiner Mama da total dankbar für, weil die hat uns, also meiner Zwillingsschwester und mir, das wirklich beigebracht, dass wir unsere Körper lieben, so wie sie sind. Ne? Also klar, wir hatten auch diese Phasen. Ich hatte das auch in der Pubertät, dass ich überlegt habe, Mensch, ne, als es losging mit den Kurven, ist das alles so richtig und ist das gut und muss ich vielleicht aufpassen, dass das nicht zu viel wird? Und da hat meine Mutter den richtigen Moment abgepasst, hat mich beiseite genommen und gesagt, Angelina, du wirst eine Frau. Du weißt, was gute Ernährung ist, du weißt, was Aktivität ist für deinen Körper, was, ne, wie du dich wohlfühlst, wie du gut sein kannst zu deinem Körper. Und der Rest kommt, wie er kommen möchte, nimm ihn an. Sei dankbar und genieß das Leben. Du bist mehr als eine Hülle.
Das war sehr klug von deiner Mutter.
Ja.
Jetzt hast du ja für dich jedenfalls und für viele, die ich kenne, ein Problem gelöst, das viele Frauen haben, ich unter anderem auch, die keine normale Größe, also keine Durchschnittsgröße haben. Du hast deine eigene Mode. Du hast einfach gesagt, ich mache jetzt, sorge jetzt dafür, dass ich gut angezogen bin, weil es so wenig im Angebot gibt. Ne? Also
so wenig Schönes, sag ich mal ganz offen und ehrlich, wie es ist. Also ich habe ja nun als Model auch wirklich für die ganzen Übergrößenmarken gearbeitet und ich habe ganz oft gedacht, so meine Güte, also so will ich doch nicht aussehen als Frau, egal welche Konfektionsgröße ich trage. Ich will doch nicht witzig aussehen oder ne, irgendwelche komischen Comicspatzen oder irgendwelche großen Zelte anhaben oder ne, irgendwas mit Zipfeln dran oder nee, warum darf ich denn nicht auch einfach modische Schnitte tragen und modische Qualitäten? Ja, und weil ich das überall vermisst habe, habe ich gesagt, mache ich es eben selber.
Und worauf achtest du jetzt? Zum Beispiel, das, ich nehme mal an, das ist auch,
ja,
was du trägst. Worauf achtest du bei den Schnitten, dass man wie du ja immer toll aussieht und auch vielleicht die Problemzonen, die man hat, nicht sofort, dass man nicht sofort drauf gestoßen wird?
Das Zauberwort ist Proportionen. Denn natürlich ist es einfach, wenn wir uns einfach ein Zelt überstülpen, dann siehst du einfach überhaupt gar nichts mehr von dem Körper. Aber das wollen wir ja nicht. Und ich sage, jede Frau hat eine schöne Taille. Die können wir doch bitte auch ein bisschen zeigen. So, und dann achte ich wirklich drauf, dass ich zum Beispiel bei Oberteilen sage, die haben die richtige Länge. Wenn ich jetzt eine Bluse habe mit einem Oversize-Ärmel, dass ich sage, dann hat es bitte wenigstens entweder so ein Gummibenzel an der Manschette, dass ich sehe, ah, da ist der Arm. Oder dass ich eine große Manschette drauf mache, wo man wirklich sieht, okay, da fängt der Arm an, da hört das Oberteil auf. Hier bei dem hier habe ich zum Beispiel jetzt auf Puffärmelchen gesetzt, weil ich bin so ein Schenkelmädchen, ich habe ein bisschen mehr Schenkel als oben. Dann ist das optisch wieder schön ausgeglichen. Bei den Jeanshosen achte ich zum Beispiel darauf, dass die auch von der Leibeshöhe gut geschnitten sind. Weil wenn die Hose sich in der Hüfte festhält, dann gibt das diese, ich nenne sie Muffintops, wenn das so oben drüber, wie beim Muffin. Ne?
Wenn schlimm, wenn das so runterrutscht.
Genau, und dann hält sich das irgendwo, muss die Hose sich ja festhalten und dann quillt es oben rüber. Es tut weh, es sieht nicht schön aus. Und wir sind immer am Zuppeln.
Ja.
Bei meinen Hosen nicht, weil ich gesagt habe, so, die ist hoch genug. Und dann habe ich einen Trick mir abgeguckt aus der Kindermode. Meine Jeans haben alle, ich zeige das jetzt einfach mal, die haben alle hier so ein Gummiband drin.
Ah.
Und dann, das gibt es auch bei den Kinderhosen. Dann kannst du dieses Gummiband einfach rausziehen. Und dann sind da so so kleine Löcherchen drin. Da kannst du da hier am festknüpfen. Und dann hast du nämlich den Leib von der Hose so angepasst. Der passt. Also, ne, ich habe zum Beispiel eine schmale Taille, aber eine breite Hüfte. Also ich brauche ein bisschen mehr Umfang beim Anziehen. Aber dann nachher, wenn es an ist, halt nicht mehr. Und damit es nicht runterrutscht, einfach so ein Trick. Also lauter so kleine Kniffe habe ich gemacht und so kleine Details, die ich mir einfach wünsche, wo ich mich drüber freue, wenn ich weiß, die Kleidung denkt für mich mit.
Ja, aber wie erklärst du dir, dass es so wenige Marken gibt, obwohl es doch die Mehrzahl der Frauen ist, die nicht Größe 36 haben, dass es so wenige Marken gibt, die sowas machen?
Ich glaube, dass viele Marken auf Nummer sicher gehen, weil die große Frau gelernt hat, ich darf mich nicht zeigen. Wenn ich mich zeige, wenn ich mich modisch zeige, könnte es immer jemanden geben, der die Augenbraue hochzieht und sagt, oh mein Gott. Und ich glaube, dass viele Frauen sich nicht trauen. Man muss, wenn man sagt, ich gehe auf einen gewissen modischen Zweig, muss man auch die Geduld haben und den Atem, das ein bisschen durchzuhalten, damit die Frau sich traut. Damit die Kundin sagt, ich bestelle jetzt einfach mal dieses Kleid, weil ich finde die Farbe so toll und der Schnitt, ich glaube, ich traue mich jetzt einfach mal. So, und ich glaube, das ist so das, wovor sich viele Marken dann scheuen. Und es ist natürlich auch nicht so, dass du die Sachen einfach nur sagst, okay, jetzt größer schneiden, du musst es natürlich auch anpassen, sonst sind die Ärmel irgendwann bei einer großen Größe viel zu lang und passen nicht mehr in die Proportionen rein. Also man muss das auch von der Gradierung her richtig machen. Also so ein bisschen Fingerspitzengefühl braucht es. Aber ich finde, es lohnt sich. Weil jede Frau hat es verdient, schön und modisch sich zu fühlen, wenn sie möchte.
Absolut. Und das war eine wunderbare Anmoderation praktisch schon zu unserem nächsten Beitrag. Liebe deinen Körper, wie er ist. Das ist ja nicht nur Angelinas Botschaft. Das ist auch das Credo der Body Positivity Bewegung, die mit Millionen von Posts in den sozialen Medien ein internationales Phänomen darstellt. Aber einigen geht dieses Konzept noch nicht weit genug. Julia Lunau hat sich mit den verschiedenen Body Bewegungen mal auseinandergesetzt.
Das erste Mal auf einem Longboard. Sich trauen, ausprobieren, öffentlich. Für sogenannte Curvy-Frauen wie die 37-jährige Annika Kehler aus Kiel nicht selbstverständlich.
Es gibt halt viele Orte, in denen es gerade so um Bewegung geht, in denen man halt einfach keine Curvys sieht. Es ist so ein Unwohlsein, vielleicht auch so ein Nicht-Willkommen-Fühlen. Wenn ich die einzige Curvy-Person im Raum bin, dann habe ich das Gefühl, liegt ganz viel Aufmerksamkeit manchmal auf mir. Kriegt sie das hin? Kann sie das? Dadurch, dass man sehr viel Diskriminierungserfahrung auch sammelt, ist die Hürde halt emotional oft höher, überhaupt in diesen Raum reinzugehen und es überhaupt mal zu probieren.
Eine Gesellschaft, in der alle Körperformen sichtbar sind, dafür kämpfen verschiedene Initiativen. Die wohl bekannteste Body Positivity. In sozialen Medien finden sich unter diesem Hashtag Millionen von Beiträgen. Die Botschaft? Alle Menschen sind schön, so wie sie sind. Mit jeder Figur, Akne oder Narben. Die Psychologin Silja Fox von der Universität Osnabrück hat sich mit dieser Bewegung auseinandergesetzt.
Die Ursprünge der Body Positivity-Bewegung in sozialen Medien wird so 2012 bis 2015 gesehen. Und das sind natürlich Bilder, die so ein Gegengewicht darstellen sollten zu den perfekt inszenierten, ganz schlanken Körpern. Wir wissen ja auch aus Studien, dass Sehgewohnheiten auch unsere Urteile beeinflussen. Wenn wir nur dünne Körper sehen, werden wir auch andere Körper später schneller als übergewichtig klassifizieren. Sodass eben das sicherlich eine Errungenschaft ist, dass das Ganze hier so ein bisschen diversifizierter ist.
Der Ursprung liegt in feministischen, schwarzen sowie sozialen Bewegungen der 60er Jahre in den USA. Darunter die Fat Acceptance Initiative, die sich gegen die strukturelle Diskriminierung mehrgewichtiger Menschen richtet. Jahrzehnte später entsteht mit den sozialen Medien ein Trend, der auch in der Werbung Einzug hält. Zugleich wird Kritik laut, Body Positivity werde kommerzialisiert, entferne sich von den politischen Wurzeln. Und im Fokus steht noch immer der Körper und damit die eigene Bewertung.
Trotz der positiven Effekte der Body-Positivity-Bewegung muss man natürlich auch kritisieren, dass, wenn es darum geht, dass man den Körper lieben soll, egal wie er aussieht, natürlich auch die Personen weiterhin den Körper bewerten von außen. Also der Körper ist ein Objekt, das bewertet wird.
Ja, cool.
Aus der Kritik hat sich ein neues Konzept entwickelt. Body Neutrality mit dem Ziel, das Selbstwertgefühl nicht mehr ans Äußere koppeln. Dem eigenen Körper möglichst neutral begegnen und für ihn zu sorgen.
Genau, und dann einfach nur mal so ein bisschen hin und her wippen.
Das haben wir nicht bestellt. Das ist eher wie Surfen heute.
Annika Kehler will sich nicht von Dingen abhalten lassen. Deshalb hat sie Veranstaltungen speziell für Curvy-Frauen ins Leben gerufen. Gemeinsam Fahrrad fahren, in die Sauna gehen oder schwimmen.
Wir wollen halt genau diese Räume halt öffnen, um eben mehr Teilhabe auch da zu haben, mehr Sichtbarkeit zu schaffen. Wir wollen halt genau die Sachen auch machen, die alle anderen machen und können das ja auch. Und manchmal braucht man nur einfach die Möglichkeit mal dazu.
Mehr Sichtbarkeit, nicht nur auf dem Board, sondern in allen Lebensbereichen.
Was sagst du zu dieser Begrifflichkeit? Findest du Neutralität besser als Positivity?
Letztendlich ist es mir wurscht, wie es heißt. Ich wünsche mir einfach nur, dass die Menschen das verinnerlichen können. Und gerade auch die Frauen, dass die einfach, ja, so wie es jetzt in dem Beitrag beschrieben ist, dass sie sagen, es ist mir jetzt wurscht. Also natürlich dürfen wir uns nicht die Augen zuhalten und nicht darüber nachdenken, was wir essen oder was wir tun mit unserem Körper. Dafür ist der zu kostbar. Hm. Aber ich finde, dass es einfach wichtig ist, sich immer wieder klarzumachen, wir leben nur einmal. Und wenn das mein großer Wunsch ist, im Bikini am Strand den Sommer zu genießen, dann tue ich das. Dann ist das egal, in welcher Größe. Also, ja.
Mir fällt es im Ausland auf. Also ich hatte mal eine Phase, wo ich auch dachte, jetzt bin ich über 50, jetzt kann ich kein Bikini mehr tragen und habe mir dann Badeanzüge gekauft. Mhm. Dann bin ich in Italien gewesen. Mhm. Und also wirklich von 20 bis 90 liefen die Frauen alle stolz in ihren Bikinis rum. Da habe ich sofort meine Badeanzüge wieder weggepackt.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, naja, ich glaube, es ist auch ein Stück weit deutsch. Muss ich einfach sagen, wie es ist. Ne? Wenn du sagst, du warst im Ausland, so wenn ich mir jetzt vorstelle, die Südländer, die haben einfach dieses deutsche Vita, für die sind andere Dinge wichtig. Da scheint die Sonne, die haben gute Laune. Ne? Natürlich haben die auch mal irgendwie einen schlechten Tag, aber ich glaube, die haben einfach immer noch dieses Lebensgefühl. Und das ist hier so viel verloren gegangen. Hier ist immer so, was sagen die Nachbarn, was denken die wohl, kann ich das so machen, was sagen die Leute? Und ja, natürlich... Irgendwo, wenn ich jetzt jemand bin, der Verantwortung trägt, dann darf mir das auch nicht völlig wurscht sein. Aber das Leben ist einzigartig. Es ist ein Geschenk. Jeder Tag ist nur einmal da. Und wenn ich mich dann von irgendwelchen Sachen beeinflussen lasse, die ich nicht verändern kann, keine Ahnung, ich habe auch Zellulite. Ja, aber wenn es draußen warm ist, ziehe ich ein Kleidchen an oder eine kurze Hose. Weil es einfach viel zu schön ist. Warum soll ich die Dellen dann verstecken?
Ja, deswegen bist du ja auch so ein Vorbild. Ein Phänomen im Internet fällt mir in letzter Zeit auf. Es gibt doch diese Abnehmspritze und diese Abnehmtabletten. Mhm. Und es gibt so manche Frau, die vorher auch Body Positivity immer proklamiert hat und Vorbild war, die plötzlich 30 Kilo weniger wiegt. Mhm. Und das finde ich so ein bisschen unglaubwürdig. Wie schätzt du das ein?
Also ich sehe das zwiegespalten. Ich finde... auf der einen Seite, erst habe ich gedacht, als ich das gesehen habe, dass das aufkam jetzt mit dieser Abnehmspritze und diesen ganzen Geschichten, dachte ich so, oh Mann, schade, wir waren gerade auf dem guten Weg, dass es eine Selbstverständlichkeit wird. Und jetzt werden vielleicht doch die, die noch am Zweifeln sind, davon abgehalten. Aber für mich ist Selbstliebe eben auch Selbstfürsorge. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass es Menschen gibt, die wirklich krankhaft adipös sind, die es nicht aus eigener Kraft schaffen. Und dann ist es wirklich eine Gesundheitsfrage. Dann finde ich, ist diese Spritze eine Chance, wenn es eben auch vom Arzt mit begleitet wird, ne? So wie das ja eigentlich auch der Fall ist. Mm-hmm. Was ich halt schwierig finde oder blöde, jetzt mal unter uns gesagt, ist, wenn ich dann so Mädels sehe, habe ich auch bei mir im Umfeld, die dann irgendwie, die siehst du dann irgendwie 3-4 Monate nicht und plötzlich denkst du, wow, die hat sich aber halbiert.
Ja.
Oder ne, wenn es nur irgendwie 5 Kilo sind. Also habe ich auch schon gehört, ich muss 5 Kilo abnehmen. Ich glaube, ich hole mir mal diese Spritze. Wo ich denke, nee, Puppe, also wenn du das wirklich willst. 5 Kilo, come on. Ja. Ne? Bisschen Disziplin, bisschen mehr Hula-Hoop vom Fernseher. Dann kriegst du das wohl auch hin. Also das finde ich dann wiederum doof. Ich würde sie jetzt nicht völligst verteufeln, diese Spritze. Weil wie gesagt, ne,
ja,
vor dem richtigen Hintergrund finde ich es dann auch okay und gut. Aber nicht für nur so ein bisschen, so, ja, ach, ja. Ich will zwei Konfektionsgrößen weniger, weil ich finde das schicker.
Ja, sehe ich ähnlich. Wir müssen über The Taste reden. Das ist ja, passt ja auch zu dir und deiner Lust am Leben und am Genießen. Moderierst du ja seit Jahren diese Sendung. Mhm. Wir gucken mal kurz rein, bevor wir über das, was uns erwartet, reden.
Und auch für Frank ist die Reise im Finale jetzt erst einmal vorbei. Am Ende brauchen wir dich natürlich zum finalen Verkosten, denn nur ihr Coaches entscheidet, wer am Ende wirklich gewinnt. Und wir machen uns bereit für Runde 2. Ich hoffe, ihr habt noch Appetit.
Yes. Ja, natürlich.
Also es läuft jetzt wie folgt. Ihr dürft jetzt jeder 5 Löffel verkosten. Und danach heißt es wieder, ich brauche euer Voting. Ihr dürft den Löffel, der auf Platz 1 landet, mit 5 Punkten bewerten. Den Löffel, der auf eurem letzten Platz landet, mit 1 Punkt. Dann rechnen wir zusammen und dann wissen wir, wer in Runde 3 kommt. Aber jetzt dürft ihr erstmal probieren. Mm-hmm. Guten Appetit.
Auf los geht's los.
Ja, das war das Finale, ne, der letzten, ja, Staffel. Im Herbst kommt ja die neue. Ja. Nächstes Jahr gibt es sogar eine Promi-Staffel. Ja. Was macht daran so einen Spaß an diesem The Taste?
Also erstmal finde ich, ist es total interessant, die ganzen Gastjuroren alle da zu haben. Weil das sind ja wirklich richtige Spitzensterneköche. Und so jemanden mal persönlich kennenzulernen, finde ich, ist immer ein totales Highlight. Und ich bin ja auch jemand, das ist auch kein Geheimnis, ich kann nicht kochen. So, überhaupt nicht. Ich habe da gar kein Talent für. Aber ich genieße und esse natürlich sehr gerne. Und dann ist das für mich immer total krass, wenn ich sehe, was die Kandidaten da so reißen. Ne? Weil die kriegen die Aufgabe wirklich in dem Moment erst gesagt. Die wissen auch erst in dem Moment, wer kommt als Gastjuror, auch die Coaches. Da wird ein riesen Akavas gemacht. Die Gastjuroren werden abgeschottet. Es wird nicht von Gastjuror oder Gastjurorin gesprochen. Es heißt immer nur GJ. Ich gehe zu GJ. Ah, dann wissen sie alle schon, wer ist denn heute GJ? Wer ist das denn? Wer ist das denn? Das ist ein Riesengeheimnis. Sie wissen es wirklich immer erst, wenn die Person reinkommt. Und dann wissen sie auch immer erst das Thema. Und dann das so aus dem Ärmel zu schütteln und dann auch auf diese kleinen Löffel anzurichten. Also
ist verrückt.
Ich finde, das ist ein Highlight. Ja,
mit dem Löffel vor allen Dingen.
Ja.
Wir haben einen Wegbegleiter, der möchte dich unbedingt in dieser Sendung grüßen. Guck mal.
Liebe Angelina, hier ist dein herzensliebster, lieblingster Testcoach Alexander Herrmann und ich möchte dir natürlich die allerbesten Grüße schicken. Keine ist so wundervoll wie du. Ich mag deinen Style, ich mag, wie du moderierst, ich mag deine Art. Du bist eine Bereicherung, nicht nur fürs Fernsehen, sondern auch privat. Wir haben so viel Spaß mehr miteinander. Ich wünsche dir jetzt bei das viel, viel Spaß. Schön, dass es dich gibt. Und ich schicke dir ein ganz, ganz großes Herz, gerade aus Franken.
Dankeschön. Oh, wie lieb. Ja, ja.
Offensichtlich versteht ihr euch auch, auch wenn die Kamera aus ist.
Ja, doch. Ich gebe mir auch immer größte Mühe, dass die Coaches alle gut drauf sind und eine gute Stimmung ist, weil ja, das macht einfach Spaß. Das ist eine schöne Sendung.
Ja, ne, und das fällt dir nun wirklich nicht schwer, gute Laune zu verbreiten. Ich habe jetzt schon gute Laune nach der Hälfte der Sendung. Wir bleiben noch ein bisschen beim Modeln. Die Modelszene öffnet sich ja, wird diverser. Das gilt nicht nur für Kleidergrößen, sondern auch fürs Alter. Es gibt immer mehr Models jenseits der 50, sogenannte Best-Ager. Und Annalisa Lohmann hat eine der bekanntesten von ihnen getroffen.
Spieglein, Spieglein in der Hand. Wer ist die schwungvollste im ganzen Land? Eine von ihnen ist ganz klar sie, Greta Silva. Die Hamburgerin ist 74 Jahre alt und mit Herz und Seele Best-Ager-Model. Greta steht mit beiden Beinen fest im Businessleben. Dabei startete sie ihre Modelkarriere mit 60 Jahren eher widerwillig.
Also für mich war damals klar, das ist ein No-Go, das kann man nicht. Also erstens zu dick, zweitens entsprach ich auch überhaupt nicht diesen Schönheitsbildern, was immer da gerade dran war. Ich kam ja aus einer Zeit, wo ich es jedem recht machen wollte, wo ich also unglaublich angepasst war über Jahrzehnte. Das kann man sich heute nicht mehr so vorstellen, aber das war so. Ich habe mich aus den Augen verloren und jetzt sollte ich da plötzlich vor der Kamera stehen. Das ging gar nicht.
Heute hat Greta Silva den Durchblick, sucht sich Aufträge aus, die zu ihr passen, wie dieses Brillenshooting. Doch es war ein langer Weg bis zu dieser Leichtigkeit. Das Alter schenkt einem Gelassenheit, sagt Greta, vor allem, wenn man etwas Entscheidendes verstanden hat. Das Scheitern gar kein Scheitern ist.
Trauer gehört zum Leben dazu, das hat man auch im Alter erfahren. Es gibt kein Leben ohne Leid. Also das vergleiche ich immer gerne mit einem Fußballspieler. Wann geht der denn siegreich vom Platz und sagt, Schakka, ich hab's gerissen. Das ist doch nicht, wenn der Gegner zur Seite springt und der Torwart sagt, hier hast du das Tor, Ballereien. Sondern wenn der sich da durchgefummelt hat. Und so haben wir es im Leben auch gemacht.
In der Werbung ist genau diese Lebenserfahrung gefragter denn je, stellt Agenturchefin Freya Fleckeisen fest. Die Menschen wollen sich wiederfinden. Auch eine bekannte Fernsehcastingshow hat die Best Ager für sich entdeckt und ruft zur Bewerbung auf. Schriftstellerin Ildiko von Kürti findet es eine gute Idee und macht mit.
Best Ager, das bin dann ja wohl ich. Und da es mir so am Herzen liegt, dass Frauen jenseits der 50 nicht in der Unsichtbarkeit verschwinden, habe ich mir ein Herz genommen und bin über meinen Schatten gesprungen und möchte mich hiermit für das Casting bewerben.
Manche halten die Öffnung der Show für ältere Models für einen reinen Marketing-Gag.
Selbst wenn diese Casting-Shows nun Marketing-Gag sind, ist das trotzdem total toll, weil die Sichtbarkeit wird ja trotzdem gegeben.
Um Sichtbarkeit ihrer Altersgruppe geht es auch Greta Silva. Die Influencerin versprüht ihre Lebensfreude auf Instagram und YouTube. Ihre Follower? Oft deutlich jünger als sie selbst. Egal ob 30 oder 60, sagt Greta, es ist nie zu spät, was Neues auszuprobieren.
Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silva und worauf warten wir eigentlich? Als Kind warten wir darauf, dass wir in die Schule gehen dürfen. Dann darauf, dass die Schulzeit endlich zu Ende ist, dass das Studium vielleicht vorbei ist und wir endlich nicht mehr vom Portemonnaie der Eltern abhängig sind. Für mich ist es auch schön, uralt zu werden, ohne Frage. Aber ich will Lebensintensität. Ich will, dass ich morgens schon loslege. Ich habe mir gesagt, die Messlatte muss sein wie beim Kindergeburtstag. Ich weiß, dass was Tolles passiert, ich weiß nur noch nicht was. Jetzt den Moment genießen, jetzt das tolle Wetter genießen und einfach mal die Füße in die Elbe halten.
Da muss Social Media kurz warten. Das Leben ruft.
Ja, auch vorbildlich, ne, finde ich. Das
ist tolle Frau.
Ja, absolut. Also du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Du hast die nächsten Jahrzehnte, hast du auf jeden Fall noch gut zu tun. Du hattest, weil Greta Silva auch gerade davon gesprochen hat, zum Leben gehört Leid dazu, du hattest eine ziemlich schlimme Erfahrung. Das war das vorletztes Jahr. Da hattest du
Vor zwei Jahren hattest du
eine Gesichtslähmung.
Genau.
Erzähl mal, wie genau, was ist da genau passiert mit dir?
Ja, das ist die große Frage. Also ich bin morgens wach geworden, ich bin abends ins Bett gegangen mit Nackenschmerzen und dachte so, ach, das ist nichts Neues, kenne ich schon. Kleiner Spoiler, nee, das war schon der Vorbote, das war nämlich der Gesichtsnerv. Und nächsten Morgen bin ich aufgewacht und hatte eine halbtaube Zunge. Linke Seite war taub und ich hatte auch keinen Geschmackssinn. Habe ich gedacht, ah, nicht so schlimm. Und mein Verlobter gleich, nee, nicht, dass das irgendwie ein Schlaganfall ist oder so, wir rufen jetzt beim Hausarzt an. Ich da angerufen. Ich sage, was soll ich machen? Soll ich drüber wegleben? Soll ich mal gucken, was passiert? Und sie sagten, nee, kommen Sie mal besser. Ja, und dann sind wir in die Praxis gefahren. Und im Wartezimmer wurde es dann immer schlimmer, dass meine linke Gesichtshälfte nun langsam aufgab. Und der Arzt hat super schnell geschaltet, gesagt, wahrscheinlich ist es diese halbseitige Gesichtslähmung, Facialis Parese. Mhm. Und hat mich ins Krankenhaus geschickt. Die haben das dann auch festgestellt, dass es auch nicht aus dem Gehirn kam, sondern wirklich nur aus diesem Facialisnerv. Der war angeschwollen. Und jetzt, heute weiß man, dass es wahrscheinlich durch Herpesviren so war. Die haben sich daran gesetzt, haben den getriggert. Und der muss durch ein Knochenloch ins Gesicht. Und weil er in diesem Knochenloch eben nicht sich ausdehnen kann, hat er sich verletzt. Hat sich verletzt, war beleidigt, hat gesagt, ich quittiere den Dienst. Und dementsprechend hing dann nach... Naja, das hat dann ungefähr 2 Tage gedauert. Da war dann die ganze linke Gesichtshälfte lahm.
Meine Güte, das war mal ein richtiger Schock. Hattest du nicht furchtbare Angst, dass das nicht wieder weggeht?
Nein, also ich habe schon gedacht, was machst du, wenn das nicht wieder weggeht? Aber ich habe dann gedacht, naja, dann soll das so sein. Wer weiß? Wer weiß, was das Leben dann für mich bereithält? Weil bisher, toi toi toi, ich klopfe mal auf Holz, bisher hat das Leben es ja immer gut mit mir gemeint. Und immer, wenn irgendwas passiert ist, war das zu was gut. Und deswegen habe ich gedacht, naja, vielleicht, also im besten Fall geht es wieder weg. Und wenn der schlimmste Fall eintritt und es bleibt, dann ist wahrscheinlich die Karriere im Fernsehen vorbei. Dann bin ich dankbar für das, was ich erleben durfte. Und dann bin ich gespannt, was das Leben noch so für mich bereithält.
Das ist bewundernswert, das ist eine bewundernswerte Haltung. Das zeigt ja eine große innere Stärke auch.
Ne? Es ging aber ja auch nicht anders. Also, weil, was soll ich machen? Soll ich irgendwie hysterisch rumheulen, in der Ecke sitzen und sagen, warum ich? Weil das macht's ja nicht rückgängig. Und es ist immer leichter, also für mich war es immer leichter, positiv an die Dinge zu gehen. Das fühlt sich leichter an.
Und es ist ja auch, es ist ja nicht mehr zu sehen, es ist ja weggegangen. Hat das lange gedauert?
Man sieht es schon noch.
Ja?
Ja, also doch, hier, das siehst du schon. Also hat sich eine Fehlverknüpfung gebildet zwischen dem Auge und meiner Oberlippe. Wenn ich die bewege,
wird das Auge kleiner.
Ah ja gut, das sind aber Details.
Man sieht es,
wer mir nicht aufgefallen.
Also genau, wer mich nicht genau kennt, der sieht das vielleicht nicht. Aber wenn ich jetzt emotional lache, dann sieht man schon, dass rechts viel mehr macht als links. Dass das linke Auge immer ein bisschen kleiner ist. Ich habe hier so eine kleine Delle an der Stirn, die ist auch durch die Lähmung. Also ein bisschen was ist noch da. Ich würde sagen, zu 98,5% bin ich wieder hergestellt. Und alles andere nehme ich, wie es ist.
Ja, deiner Fröhlichkeit hat es keinen Abbruch getan. Das ist sehr schön. Du hattest aber auch, du hast ja immer eine große Geborgenheit erlebt. Mhm. Du hast von deiner Mutter schon erzählt. Dein Vater war auch sehr wichtig, mhm, auch ein Schicksalsschlag. Dein Vater ist letztes Jahr plötzlich verstorben. Mhm. Auch das ist ja etwas, womit man dann, gerade wenn man so eng ist, erstmal zurechtkommen muss.
Ja, also das war tatsächlich ein Schock. Ich bin nur froh, dass wir letztes Jahr noch im März eine schöne Reise gemacht haben. Das Bild ist tatsächlich auch von der Reise. Hallo Papa. und ja, er ist dann ins Krankenhaus gekommen mit einem Bandscheibenvorfall. Also er hatte Rückenschmerzen. Und da denkt man sich ja nichts bei. So, und dann war er halt ein paar Wochen im Krankenhaus, wie das immer so ist. Das dauert ja, ne? Und er war dann ein bisschen kraftlos und sollte dann, um wieder aufgepäppelt zu werden, in die Kurzzeitpflege. Und ich weiß noch, ich kam zurück von der Taste-Produktion letztes Jahr. Mhm. Da kam er, an dem Tag kam er gerade in die Kurzzeitpflege. Und dann bin ich noch zu ihm und habe gesagt, Mensch, Papi, ist doch nett hier und so. Und war dann auch jeden Tag zu Besuch. Und dann kam, ich weiß noch, 3 Tage vor seinem Tod kam sein Hausarzt zu Besuch zu ihm. Da war ich auch da und hat gesagt, Herr Kirsch, jetzt machen Sie ein bisschen Krankengymnastik. Und dann gucken Sie mal, in 3-4 Monaten, da können Sie auch wieder Auto fahren. Und dann sein geliebtes Auto. Und dann können Sie wieder nach Hause. Und das wird doch toll. Und dann saß er da und hat gesagt, ich habe keine Lust. Ich so, Papa, wie, du hast keine Lust? Ach, ich will jetzt erstmal hier mein Bett genießen, hat er gesagt.
Ach echt?
Ich so, was soll das denn jetzt? Ja, keine Ahnung, irgendwie wollte er sein Bett genießen. Und dann, haben wir uns, also da denkt man sich ja nichts, weil ich gedacht, naja, das ist jetzt lange im Krankenhaus gewesen, ist noch ein bisschen schlappi, das kriegen wir schon hin. Und 3 Tage später klingelt morgens mein Telefon und es ist die Schwester von der Pflegeeinrichtung und sagt, Frau Kirsch, ich muss Ihnen sagen, Ihr Vater ist gestorben. Ich sage, das ist doch nicht, das ist doch jetzt ein Witz. Ich sage, der war doch fit, der war doch gut drauf. Ja, im Schlaf. Also für ihn ist es, glaube ich, wirklich gut, weil er hatte große Angst vor dem Sterben. Er war immer ein Lebemann, er hat immer gesagt, ich will leben, ich will leben, ich will leben, ich habe große Angst, ich will nicht sterben. Und er durfte im Schlaf gehen. Ich glaube, das ist das Schönste, wie man gehen darf. Und deswegen, das hält uns so alle irgendwie auch gut über Wasser, dass er diesen friedlichen Tod sterben durfte. Und ihm sicher auch einiges erspart geblieben ist. Er fing an, schon leicht in die Demenz zu rutschen. Und ist so. Und wir behalten ihn ganz in liebevoller Erinnerung. Und ich fühle auch, dass er ganz oft da ist.
Ja, ich habe ihn ja auch mal kennengelernt.
Ja,
ist es wirklich, stimmt. Ja, so muss man es wohl sehen. Das ist für ihn ein schöner Tod gewesen. Jetzt machen wir mal weiter mit was, noch mal mit was Schönem. Angelina reitet ja für ihr Leben gern. Ja. Darüber wollen wir auch noch sprechen. Ich hoffe, mit dem richtigen Sattel, Angelina. Wenn der nämlich nicht passt, dann leiden Bewegung und Gesundheit von Pferd und Reiter. Und Anna Niering erkennt schnell, wo es klemmt. Und sie versucht mit ihrer osteopathischen Sattelanpassung genau da zu helfen, wo es nötig ist. Sabrina Pfeiffer hat sie auf dem Reitplatz in Schleswig-Holstein getroffen.
Ein Sattel ist weit mehr als nur ein Sitz fürs Reiten. Er verbindet Mensch und Pferd. Passt er nicht, drohen Schmerzen oder dauerhafte Schäden auf beiden Seiten. Doch so weit muss es nicht kommen. Im schleswig-holsteinischen Großen See braucht Haflinger Stute Aria dringend Hilfe. Der Sattel drückt. Anna Niering ist Expertin für osteopathische Sattelanpassung und legt direkt los.
Ja, sie läuft ganz schön verhalten gerade.
Ja,
ne?
Total.
Na, hier merke ich jetzt einfach schon, hier komme ich mit meiner Hand gerade nicht mehr so gut durch. Da hat sie wirklich Druck hinter den Schultern.
Oh, jetzt ist sie sogar ein bisschen gestolpert. Oh.
Zum Glück hat Arias Besitzerin rechtzeitig gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt.
Sie ist irgendwie in der Hüfte schief geworden. Also das habe ich dann immer daran gemerkt, dass ich nicht mehr richtig sitzen konnte, dass ich teilweise Schmerzen beim Reiten bekommen habe, im Knie oder eben auch im Fuß. Daran habe ich eben einfach gemerkt, das Pferd will nicht mehr, sie gegenstabilisiert irgendwas. Und ich denke mir dann auch immer, wenn das Kommunikationsmittel nicht funktioniert, dann funktioniert das eben langfristig auch nicht.
Die 36-Jährige beobachtet das Zusammenspiel von Sattel, Pferd und Reiterin.
Also es ist klar, was passiert. Der Sattel ist gerade vorne zu eng. Du rutschst da nach hinten, kippst nach vorne. Und Aria findet es nicht so gut.
Richtig. Und ich merke dann wiederum auch schnell, dass ich Stabilitätsprobleme kriege.
Ja, du verspannst dann mehr.
Sattelanpassung heißt vor Ort arbeiten. Messen, weiten, polstern, prüfen.
Der war jetzt hier vorne in dem Bereich einfach zu eng. Dann sitzt er so ein bisschen wie eine Wäscheklammer drauf. Und dann kann man sich eben auch gut vorstellen, warum das Pferd damit nicht so gut laufen kann und eben stolpert. Die Schulter ist dann hier so stark und prominent, die schiebt dann so einen Sattel auch einfach zurück. Und dann kippt der Schwerpunkt runter. Das heißt, wir haben hier eine Enge, sowieso schon Druck. Da fängt sie auch so ein bisschen an zu zucken, wenn ich hier reindrücke.
Verspannungen und Blockaden, ausgelöst durch den Sattel. Cura hat sofort gehandelt, doch einige Reiter ignorieren solche Anzeichen.
Da müssen wir uns halt schon fragen, inwiefern das dann ab einem gewissen Punkt auch tierschutzrelevant wird. Wenn ich weiß, dass der Sattel nicht passt, wenn ich weiß, mein Pferd ist damit behindert beim Laufen, tut letztendlich auch weh und ich damit wissentlich zu meinem eigenen Freizeitspaß dann noch drauf rumreite.
Weil ihr Pferde am Herzen liegen, entschied sich Anna vor einigen Jahren für einen beruflichen Neuanfang. Nach ihrem BWL-Studium und der Offizierslaufbahn gab sie ihren Job als Oberleutnant auf, um ihrer Leidenschaft zu folgen.
Ich genieße das natürlich total, einfach auch den ganzen Tag Zeit draußen zu verbringen, auch mal bei norddeutschem Wetter, das ist dann so. Und wirklich Zeit mit den Pferden zu verbringen und auch einfach zu sehen, was wir erreichen.
Der Sattel ist nun an Aria angepasst.
Wie fühlt sie sich jetzt an? Viel besser, ne?
Sogar das Springen ist wieder möglich. Abschließend behandelt sie die Stute osteopathisch.
Hier vorne vor der Schulter, finde ich, sieht man gerade ganz gut, dass wir hier wie so einen größeren, hervorstehenden Muskel haben. Und das, da macht sie sich auch gleich bemerkbar, wenn ich da ein bisschen stärker reindrücke. Das ist auch eine Verspannung.
In sozialen Netzwerken teilt sie ihr Wissen.
Wie ihr hier sehen könnt, haben wir auch noch mal getaped. Weil da haben wir eine kleine Atrophie vom Satteldruck.
Ein gut sitzender Sattel ist Grundlage für Gesundheit, Vertrauen und Kommunikation. Für Reiter und Pferd.
Ja, damit kennt Angelina sich natürlich aus. Wir sind ja hier extra nach Island umgezogen.
Oh,
zu den
so
Island-Pferden. Ne? Weil dein Flaumi?
Genau.
Flaumur heißt das.
Flaumur eigentlich, ja, ein isländischer Name.
Ist ein isländisches Pferd.
Ja.
Warum hast du dich gerade für ihn entschieden?
Es war Liebe auf dem ersten Blick im Internet. ich habe ihn gesehen über einen Post. Eigentlich ging es um ein anderes Pferd und die schwenkte nur mit der Kamera rüber und da war dann Flaumi zu sehen und dann schwenkte sie wieder nach vorne, es war bei so einem Ausritt und ich denke so, Moment mal, wer ist denn er? Das ist aber ein Hübscher. Ja, und dann bin ich nach Dänemark gefahren, da stand er nämlich damals und habe ihn besucht und kennengelernt und habe mich verliebt.
Und wie lange dauert das? Weil wir haben ja gerade gesehen, mit dem Sattel, man kann ja viel falsch machen.
Ja.
Wie lange hat das gedauert, bis ihr so richtig ein Dreamteam wart, ihr beide? Oder war das sofort so?
Also, wenn du mich fragst, wachsen wir immer noch zusammen. Es ist immer ein Prozess und man lernt immer wieder neue Situationen und sich auch in neuen Situationen gegenseitig kennen. Aber ja, wir haben schon ziemlich schnell, waren wir schon eins. Also das Erste, was ich gemacht habe, sorry, ich habe ihn erst mal kastrieren lassen, weil er war ein Hengst.
Ach so.
Und habe schon gedacht, oh Gott, das verzeiht er mir nie. Und dann habe ich ihn einen Tag in der Tierklinik besucht. Der musste ein paar Tage in der Klinik bleiben. Und dann lag er in seiner Box. Und dann dachte ich, okay, jetzt gehe ich da mal rein, mal sehen, ob der liegen bleibt. Das ist halt für Pferde, das sind ja Fluchttiere,
ja, ja,
dass die liegen bleiben. Wenn ein Mensch kommt, ist eher selten. Wenn ihr Mensch kommt, kann schon mal sein. Flaumi und ich kannten uns da gerade 5 Tage. Und er ist liegen geblieben. Und ich dachte so, ja, wir zwei. Wir gehen zusammen.
Bist du denn früher schon viel geritten? Also konntest du das, als du Flaumi dir angeschafft hast?
Ja, also als Kind bin ich ganz, ganz viel geritten und auch als Jugendliche und auch auf Isländern. Und dann kam halt die Pause, Schule, Arbeit, wie das immer so ist. Und dann kam Corona und ich bin damals mit Schatzi in unsere Wohnung gezogen und unweit von unserem Balkon war eine kleine Stadtranch. Und wenn der Wind gut stand, roch das nach Stall bei uns auf dem Balkon und ich immer nur... Schatz, ich muss wieder reiten. Schatz, ich suche mir jetzt einen Stall. Und dann habe ich wieder das Reiten angefangen und habe dann ein Jahr später gesagt, so, jetzt ein eigenes Pferd.
Ja.
Und jetzt den Traum erfüllen.
Jetzt ist Flaumi da und wird ja auch oft geritten und er ist ja auch so ein Lustiger.
Ja.
Hast du ihm gesagt, er ist auch ein Komiker.
Ja.
Flaumi.
Deine Rampensau.
Vom Frauchen was abgeguckt. Angelina, war so schön mit dir. Leider ist die Sendung schon wieder vorbei. Morgen habe ich auch wieder einen tollen Gast. Das ist der Kollege Michael Thumann, Moskau- oder Russland-Korrespondent, war ja bei der Zeit. Und vielleicht noch ganz kleiner Hinweis für Sie. Donnerstag, 15.30 Uhr, Trauerfeier für unseren Carlo von Tiedemann. Kommen Sie alle zu Michael, wir freuen uns. So, jetzt kommt Ihr Landesprogramm. Danke fürs Zuschauen. Schönen Abend noch.
Tschüss.